Vielleicht nochmal so eine Zahl. Also heute leben ja 3,5 Millionen Menschen mehr in Deutschland als noch vor 10 Jahren. 3,5 Millionen Menschen mehr. Und gleichzeitig kommt der Neubau bei weitem nicht hinterher. Da darf man sich nicht wundern, dass es eng wird auf dem Mietwohnungsmarkt.
Am Immobilienmarkt scheint endlich wieder Licht am Ende des Tunnels in Sicht zu sein. Über die aktuelle Lage und den weiteren Ausblick und vor allem ob und wo es im Moment attraktive Kaufchancen gibt, das frage ich einen Mann, der sich damit bestens auskennt. Ich freue mich, Jürgen Michael Schick begrüßen zu dürfen, gleich vorweggeschickt. Nicht verschwägert und nicht verwandt, aber Namensvetter von mir. Er ist CEO des Immobilienunternehmens Schick Immobilien, langjähriger Immobilieninvestor, hat, glaube ich, über 3000 Transaktionen schon begleitet und auch gern gesehener Gast bei TV-Talkshows wie Maybrit Illner oder auch Hart aber fair. Im Mai war es, glaube ich, auch zuletzt. Hallo, Herr Schick, schön, dass Sie bei uns sind.
Schick. Hallo, lieber Herr Schick. Ja, freue mich. Ne?
Ja, ich freue mich auch auf das Schick-Schick-Gespräch. Gehen wir gleich in die Vollen. Ja, viel wird im Moment darüber diskutiert, ob die Immobilienpreise jetzt schon vielleicht die Trendumkehr vollziehen oder zumindest eine Stabilisierung sich andeutet. Wie lautet Ihre Einschätzung der aktuellen Lage und der weiteren Entwicklung, was die Immobilienpreise angeht?
Das war die Diskussion der letzten Tage tatsächlich. Haben wir jetzt eine Trendumkehr? Kann man das schon so sagen? Jetzt gibt es allererste Indizes, die sagen, na ja, wenn ich jetzt das zweite Vierteljahr 2024 mit dem ersten Quartal vergleiche, dann habe ich so ein kleines Plus von 2% bei Eigentumswohnungen oder Einfamilienhäuser. Bei Mehrfamilienhäusern wäre es ein bisschen mehr. Also im direkten Vorquartalsvergleich. Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt noch ein bisschen auf dünnem Eis, ja, denn im Vorjahresvergleich, da sind die Zahlen ehrlich gesagt noch im Minus. Also in meiner Tonalität haben wir eine Stabilisierung des Marktes. Ich glaube, das wäre eher etwas überinterpretiert, wenn man jetzt schon die große Trendumkehr und den Preisanstieg wieder thematisieren würde. Aber wir merken natürlich schon, dass jetzt eine ganz positive Marktstimmung auch aufgrund der eigentlich ganz guten Fundamentaldaten folgt.
Ja. Auf mögliche Investmentchancen schauen wir gleich noch im Lauf der Sendung. Bleiben wir nochmal beim Rückblick auf die Immobilienpreise. Da haben wir es ja gesehen. Höchststände waren ja eigentlich Ende 2021, Anfang 2022. Wenn man jetzt den Stand von damals anschaut, um wie viel Prozent haben da die Immobilienpreise so im Schnitt korrigiert? Muss man natürlich auch wahrscheinlich auf die Objekte auch ein bisschen differenzieren.
Genau, muss man, glaube ich, sehr deutlich unterscheiden, zum Beispiel zwischen Bestand und Neubau oder auch zwischen Baugrundstück und schon existierenden Immobilien. Ich nehme mal eine Asset-Klasse, die besonders gelitten hat, das sind die Baugrundstücke. Ich glaube, die haben sich im Wert halbiert. Ja, wenn nicht gebaut wird, dann ist das Baugrundstück natürlich auch deutlich weniger wert. Der Gutachterausschuss in der größten deutschen Stadt Berlin hat jetzt sozusagen über 2 Jahre die Bodenrichtwerte quasi halbiert. Das zeigt schon, dass sozusagen das Grundstücksthema auf einem jetzt mittlerweile wackeligen Fundament steht. Die Mehrfamilienhäuser haben sich im Preis reduziert zwischen dem Peak, also alte Welt, und heute neue Welt, so um 25-30% über alles. Eigentumswohnungen vielleicht ein bisschen weniger, minus 20%. Beim Neubau kann man eigentlich von Preisstabilität sprechen. Warum? Der Projektentwickler baut halt zu den Preisen, zu denen er heute bauen muss. Problem nur, von den teuren Wohnungen wird keine verkauft. Das heißt, in der Statistik sieht das Preis stabil aus, aber da wird einfach weniger gehandelt. Also ich glaube, eins kann man sagen, die Stimmung im Markt, die hat sich verändert. Also wir haben jetzt gerade eine Umfrage gemacht unter 2000 Investoren im Markt. Das sind private Investoren und gewerbliche Investoren. Und die haben also gefragt, was ist denn eigentlich eure Erwartung jetzt nach dieser Preisänderung, nach dieser Neujustierung? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Und vor einem halben Jahr hat noch die Hälfte gesagt, die Preise werden sinken. Jetzt sagen immerhin 60%, die Preise bleiben stabil oder werden wieder steigen. Also insofern, da merkt man schon, dass da jetzt so eine Stabilisierungstendenz im Markt auf jeden Fall vorhanden ist. Aber Blick zurück zwischen alter Welt und neuer Welt, das sind schon richtige Preiskorrekturen. Also man würde sagen, es ist ein Käufermarkt.
Unterstützung kommt ja doch im Moment schon ein bisschen jetzt von der Finanzierungsseite auch. Die Bauzinsen markieren im Moment ein Jahrestief, also günstiger sind Baufinanzierungen zum aktuellen Zeitpunkt als noch zum Jahresanfang. Und da ging es ja eigentlich auch schon die 2 Monate zuvor doch deutlich nach unten mit den Zinsen. haben ja schon einiges vorweggenommen gehabt. Dann gab es einen leichten Anstieg wieder so im ersten Halbjahr, aber jetzt dann doch in den letzten Wochen deutlicher zurückgekommen, auch nach den Notenbank-Sitzungen in den letzten. Wir haben ja im September die nächsten Sitzungen. Glauben Sie, dass der Baufinanzierung jetzt in den nächsten Monaten noch weiter, kostengünstiger werden, was die Zinsen anbelangt?
Also zumindest glaube ich nicht, dass wir so eine Grundvolatilität immer unterstellt. So ein bisschen Schwankungen wird natürlich im Zinsniveau vorhanden sein. Aber ich glaube, da haben wir den Höchststand der Baufinanzierungskonditionen jetzt hinter uns. Für dieses Jahr, glaube ich, können wir mit dem Niveau, wie wir es jetzt sehen, mehr oder weniger auch so planen. Und ehrlich gesagt, auch der Zinsschritt im Sommer, der hat ja das lange Geld, also die langfristige Finanzierung, nicht wesentlich günstiger gemacht. Das war ja von den Banken quasi schon so eingepreist. Und insofern konnte man jetzt eigentlich als Käufer sich ganz gut, wenn man sich auf das neue Zinsniveau eingestellt hat, damit in diesem Jahr auch ganz gut planen und handeln. Ja, und für Käufer, glaube ich, ist neben dem relativ stabilen Zinsniveau ja auch die Frage, jetzt haben wir gerade Preisrückgänge thematisiert, wie groß ist denn die Gefahr, dass die Preise weiter zurückgehen? Denn wäre das der Fall, dann würde man ja wahrscheinlich als Investor sagen, warte ich lieber noch ab. Davon aber geht zumindest die Mehrheit jetzt nicht mehr aus. Also 2/3 der befragten Investoren sagen, eigentlich sind jetzt die Ankaufsbedingungen wieder ganz gut, ja, sodass die Mehrheit jetzt auch wieder kaufen möchte, weil sie eben sagen, Preise haben sich stabilisiert, fallen nicht mehr weiter zurück, von Ausnahmen wahrscheinlich abgesehen. Wir haben ja viele verschiedene Teilmärkte und nicht den einen großen Immobilienmarkt, sondern viele verschiedene regionale. Aber insgesamt hat sich jetzt die Großwetterlage stabilisiert, also stabile Seitwärtsbewegung. Jetzt kann man, glaube ich, mit ganz ruhiger Hand auch gucken, was passt zu mir, was passt in mein Profil, was passt in mein Budget.
Ja, die jüngste Entwicklung scheint da doch wieder den einen oder anderen Käufer eben anzulocken. Scheint wieder zu kommen, das Thema Immobilie als Kapitalanlage. Mit welcher Mietrendite können denn Immobilienkäufer im Moment rechnen? Was ist da realistischerweise drin? Auch wenn man die Handwerkskosten und die gestiegenen Materialpreise berücksichtigt.
Ich gehe jetzt mal von einer Bestandsimmobilie aus, nicht von der Neubauimmobilie. Die ist ja immer ein bisschen teurer, aber gehen wir mal von einem Bestandsobjekt aus, das in den deutschen Großstädten vielleicht, ich nehme mal den berühmten Multiplikator, so 20, 22-fach, in guten Lagen 25-fach der Jahresnetto-Kaltmiete kosten würde. Also sprechen wir da über eine Brutto-Jahresanfangsrendite von 4,5 bis 5%, ja, unterstellt, dass man da keine Finanzierung drauf hat. In dem Moment, wo wir mit Fremdfinanzierung arbeiten, dann ist ja immer interessant zu gucken, wie ist denn eigentlich die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital? Und diese sogenannte EK-Rendite, die ist ja dann doch nochmal bedeutend unterschiedlich zu der Bruttoanfangsrendite und die ist bei, ehrlich gesagt, vielen Engagements jetzt so bei 7 bis 10%. Und dann, ehrlich gesagt, ist für uns ganz interessant zu sehen, wer ist denn im Moment im Markt unterwegs? Fast immer sind es Investoren, private wie gewerbliche, die das Long Game spielen. Also die achten auf die lange Bestandshaltung und kümmern sich vor allem auch um das Thema Mietenmanagement. Das sind so die beiden Hauptcharakteristika. Also man spielt das mit der langfristigen Perspektive und will einfach Mieten entwickeln, will vielleicht bauliche Dinge optimieren, geht vielleicht auch an eine energetische Sanierung ran, aber das Mietenthema steht schon über allem. Und von da aus startet dann quasi die Renditeentwicklung der Objekte und die allermeisten wollen an ihren Beständen arbeiten.
Auf das wichtige Thema energetische Sanierung kommen wir auch noch zu sprechen im Laufe der Sendung. Schauen wir nochmal auf die aktuellen Preisverhandlungen. Lässt sich damit ja entsprechend im Verhandlungsgeschick, lassen sich da die Preise doch noch drücken? Ich meine, das, was die Immobilienportale im Endeffekt ausweisen, ist ja, sagen wir, Angebotspreis. Wie viel lässt sich da wirklich in den Verhandlungen dann noch Abschlag rausholen? Wie groß könnte das
sein? Also ich glaube, grundsätzlich sollte jeder Käufer verhandeln, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz legitim. Ich hätte mal den Eindruck, dass der Puffer heute ein anderer ist, als er das vor einem Jahr war. Also vor einem Jahr war es schon so, dass die Player, die da im Markt waren, das waren so die First Mover nach der Marktwende. Das war der Wiedereinstieg. Es gab einfach wenig Interessenten. Und die hatten natürlich ein viel größeres Verhandlungspotenzial. Und die haben vielleicht auch mehr als 10%, 15%, 20% Preisnachlass auch für sich verhandeln können. Heute sind einfach wieder mehr Nachfrager im Markt. Und das merken wir beispielsweise auch, wenn wir Wohn- und Geschäftshäuser in Berlin oder bundesweit vermitteln. Das ist eigentlich nach jedem Höchstbietenden auch immer mittlerweile wieder eine Position 2 und 3 gibt. Ja, das heißt, so ganz groß ist der Korridor nicht mehr. Aber natürlich ist jeder Investor gut beraten, den Preis zu verhandeln. Wie sagt man ja so schön, der Gewinn liegt im Einkauf. Ja, und das muss man natürlich für sich versuchen zu optimieren. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr ganz allein bin auf weiter Feld und Flur, da merke ich schon, dass dann auch der Verkäufer, der sich jetzt auch an das neue Niveau gewöhnt hat, auch wieder in einer stabileren Position ist, als er das vielleicht vor einem Jahr war. Also der reine Käufermarkt ist es nicht mehr. Jetzt ist es ein eher ausgeglichenerer Markt zwischen Käufern und Verkäufern.
Wenn wir jetzt da auf die Regionen schauen, auch Metropolstädte, aber auch ländliche Regionen, wo in Deutschland ist es denn im Moment besonders attraktiv, was das Chance-Risikoprofil angeht? Wo gibt es attraktive Kaufchancen im Moment?
Also ich glaube, die Wohnimmobilien, also generell ja auch die privat genutzte Wohnimmobilie, die ist immer dezentral. Also die kauft man ja da, wo man wohnen möchte, da, wo man seine Heimat hat. Und das empfiehlt sich ja, glaube ich, auch für den Kapitalanleger, dass er zunächst mal so im regionalen Umfeld oder vielleicht eine Stunde Fahrzeit von seinem Wohnort aus da zunächst mal sucht. Ja, also wer jetzt im Allgäu wohnt, der muss jetzt nicht nach Niedersachsen fahren. Ich glaube, dafür gibt es keine Notwendigkeit. Aber wir merken natürlich schon, dass neben der Wohnimmobilie, die dezentral gedacht ist und auch gelebt wird, dass das Mehrfamilienhausthema eher ein Metropolenthema ist. Also 2 Drittel der Investoren sagen, da gehen wir in die Großstädte, einfach weil da auch die Mietwohnnachfrage am größten ist und wahrscheinlich auch das Demografiethema einfach dauerhaft positiv ist. Die großen Städte werden wachsen und da kommt einfach das Angebot der Nachfrage nicht hinterher. Und insofern ist das eher ein großstädtisches Thema, wenn es bestimmt aber auch Risikorenditechancen in kleineren Städten gibt, sofern die zumindest was den Zuwachs angeht, also was die demografische Frage angeht, sofern die stabil bleiben.
Sie haben es vorhin auch angesprochen, großes Sorgenkind bleibt schon der Neubau im Moment vom ursprünglichen Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, was die Regierung mal ausgegeben hat, das immer meilenweit entfernt. Was sind denn die Gründe für die mangelnde Bautätigkeit in Deutschland, wenn man es anschaut, okay, Jahrtausendwende standen die Zinsen noch viel höher, auch Anfang der 90er und es wurde ja trotzdem gebaut. Woran hakt es da im Moment?
Ich war 20 Jahre Präsident und Vizepräsident des größten Unternehmensverbands der Immobilienwirtschaft, Immobilienverband IVD, die Immobilienunternehmer. Und wenn man da dann nach dieser Marktwende so Monat für Monat für Monat für Monat rückgehende Baugenehmigungs- und Fertigstellungszahlen zu kommunizieren hatte, da ist einem ja in den letzten oder in den ersten 2, 3, 4, 5, 10 Monaten was eingefallen. Aber irgendwann hat man eigentlich alles gesagt, woran es liegt. Ja, ich glaube, also ist eine große Katastrophe, was im Neubau stattfindet, dass der eigentliche Punkt der ist, dass die niedrigen Zinsen das wahre Problem verdeckt hat. Jetzt ist es anders. Die Zinsen sind jetzt auf dem heutigen Niveau angelandet und plötzlich merkt man, dass wir viel zu teuer bauen und es dauert alles viel zu lange. Ja, also ich glaube ja schon, auch so ein Bundesbauministerium, das ist redlich bemüht, da die Bauvorschriften, was Energieeinsparung, was Barrierefreiheit angeht, was Schallschutz angeht, was Lärmschutz angeht, die nicht immer strenger zu fassen. Also da billige ich da auch einen Willen zu, sozusagen da jetzt Maß zu halten. Auf der anderen Seite, seit 20 Jahren erleben wir jetzt Ankündigungen, was Bürokratieabbau angeht. Und also ich persönlich glaube nur noch an Sachen, die auch wirklich abgeschafft werden. Ja? Wenn ich mal zurückgucke, so vor 30 Jahren, da in etwa habe ich angefangen zu arbeiten, ein bisschen länger jetzt schon her, da hatten wir 25% der heutigen Regelungen. Ja, und nur mal so ein Gedankenexperiment. Wie wäre es denn, wenn wir einfach einen Großteil der heutigen Bauvorschriften wieder abschaffen? Also wir haben einfach mal sozusagen gedanklich den Mut, das zu tun. Und Herr Schick, ich würde mal vermuten, die Häuser sehen weiterhin gut aus, sind weiterhin stabil, sind weiterhin warm und sie sind sogar trocken. Also ich glaube, man könnte da ein bisschen mutiger sein.
Ja, steht natürlich aber auch noch das Ziel, das EU-Ziel im Raum, Klimaneutralität bis 2050. Ich glaube, Deutschland will da noch ein bisschen zeitlich Tempo machen bis 2045. Kann das wirklich alles so funktionieren mit dem Zeitplan? Ist ja doch schon sehr sportlich, sehr ambitioniertes Ziel, ne?
Ich glaube, dass wir die Klimaschutzziele nicht mehr im Neubau optimieren können. Der ist jetzt auf einem Niveau angekommen, wo es quasi so teuer ist, dass wir das, man kennt das aus der Schule mit dem abnehmenden Grenznutzen. Ja, man kann sozusagen noch mit sehr viel mehr Geld, also minimale Erfolge erzielen. Aber das wird also klimapolitisch nicht mehr den großen Effekt bringen. Also was die Dekarbonisierung angeht, ist der größte Effekt in der Sanierung des Bestandes. Beim Neubau müssen wir ehrlich gesagt eher überlegen, ob es da nicht um eine komplette Dekarbonisierung geht und wir aber, was die Gebäudeeffizienz angeht, nicht auch ein bisschen schlichter wieder bauen können. Und neben der Frage, wie teuer bauen wir, müssen wir ehrlich gesagt auch eine Antwort auf die Frage finden, warum dauert das alles so wahnsinnig lange? Ja, so ein Bebauungsplan, wenn der in Berlin verabschiedet wird, dann hat man an dem 10 Jahre gearbeitet. 10 Jahre, bis man weiß, was man auf einem Grundstück machen darf. Also wo ist die Wiese? Wie hoch darf ich bauen? Wo kommt der Spielplatz hin? 10 Jahre. Und was ja viele auch gar nicht wissen, ich glaube übrigens auch Politiker wissen das nicht, dass wenn man dann anfängt zu bauen, dass das dann nochmal 10 Jahre dauert, bis die Mieter einziehen. Also wir sind im Neubau. Ja, und 2 Jahre sind die reine Bauzeit und 8 Jahre sind dann Warten, Behördenkrieg, Baustopp. Ja, und da darf man sich halt nicht wundern, dass man nicht billig bauen kann.
Ja. Ist natürlich auch so, sind einige Bauträger pleite gegangen, bleiben jetzt da auch auf den Neubauten sitzen. Wie schätzen Sie da die aktuelle Lage ein? Sind da noch weitere Pleiten jetzt in den nächsten Wochen, Monaten zu befürchten oder entspannt sich die Situation jetzt gerade im Moment ein bisschen?
Ich finde es sehr gut, wie Sie es fragen, denn ehrlich gesagt, das ist ja dieser zweigeteilte Markt. Also ich sehe für Bestandsinvestoren, ehrlich gesagt, Riesenchancen im Markt. Da ist Käufermarkt. Ich glaube auch, dass man da mit den zurückgekommenen Preisen wirklich gut kaufen kann. Ja, kaufen quasi mit den Preisen von gestern und den Mieten von morgen. Ja, das ist sozusagen der helle Teil des Marktes. Der dunkle Teil des Marktes ist unser Sorgenkind Neubau. Und wenn ich da sehe, dass es fast 600 Bauträger und Projektentwicklerunternehmen sind, die im letzten Jahr in die Insolvenz geschlittert sind, 80% mehr als im Vorjahr, dann macht das ja deutlich, wie dramatisch da die Lage ist. Diese Bauunternehmen, die wollen bauen, die sollen bauen, aber die können nicht mehr bauen, ja, weil die Vorschriften halt so teuer geworden sind, dass mit der Zinsveränderung sich das nicht mehr lohnt. Und ich wiederhole das nochmal, die niedrigen Zinsen haben die wahren Probleme einfach nur verdeckt. Ja, und das scheitert jetzt einfach abrupt. Und wer da mit sehr teurem Geld teure Grundstücke am Ende des Zyklus gekauft hat, der kommt da zum Teil nicht mehr umhin. Ich glaube, da haben wir jetzt einen Großteil der Insolvenzen gesehen, aber das Problem mit dem Neubau ist noch lange nicht ausgestanden, denn die Wohnung, die heute nicht genehmigt wird, wird morgen nicht gebaut. Ja, und dieses krasse Auseinanderfallen zwischen extrem starker Nachfrage und zu geringem Angebot, das bleibt natürlich bestehen. Ja, und vielleicht nochmal so eine Zahl. Also heute leben ja 3,5 Millionen Menschen mehr in Deutschland als noch vor 10 Jahren. 3,5 Millionen Menschen mehr. Und gleichzeitig kommt der Neubau bei weitem nicht hinterher. Da darf man sich nicht wundern, dass es eng wird auf dem Mietwohnungsmarkt.
Ja, das sieht man dann auch an den Mieten, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Wenn man es anschaut, Wachstumschancengesetz sollte ja eigentlich ein bisschen Abhilfe schaffen, was das Thema Bürokratie angeht. Auch degressive Abschreibung wurde eingeführt auf 6 Jahren mit den 5% pro Jahr. Das ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein für Sie oder brauchst du einfach mehr Förderung auch? Oder
es
mehr
ist gut
Anreize?
Gemeint, aber es reicht nicht. Ja? Ich glaube, wenn man das fördern will, dann darf man das nicht in homöopathischen Dosen tun. Ja, ich glaube, dann muss eine Förderung wirklich effektiv sein, so wie seinerzeit in dem sogenannten Fördergebietsgesetz, wo man quasi 50% der Kosten steuerlich geltend machen konnte. Das hat ja bekanntermaßen zu einem riesen Bauboom in Gesamtdeutschland in den 90er Jahren geführt. Also wenn man, vorausgesetzt, man könnte das haushalterisch im Bundeshaushalt überhaupt darstellen, was ich in Zweifel ziehe, insofern glaube ich, ist, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, dafür werden wir nicht genügend Geld haben. Man sieht es ja am allgegenwärtigen Haushaltsstreit. Aber wenn man das machen wollte, dann müsste man groß denken, homöopathisch wird das nicht funktionieren. Insofern geht es, glaube ich, nur darum, wir müssen runter mit diesen Vorschriften, runter mit auch überzogenen Wohnansprüchen und wir müssen einfach deutlich schneller werden.
Die aktuelle Lage besorgt natürlich auch junge Familien, die da den Traum von den eigenen 4 Wänden haben. Was raten Sie denen, die jetzt ein Haus neu bauen wollen? Worauf sollte man da in der aktuellen Lage besonders achten, Ihrer Meinung nach?
Also ausreichendes Eigenkapital vorausgesetzt, eine stabile Finanzierung und möglicherweise doch auch wieder der Fokus auf die Bestandsimmobilie. Weil die dann eben doch so 2 Drittel weniger kostet, mit allen damit verbundenen energetischen Themen, die in den nächsten Jahren ins Haus stehen. Da muss man, glaube ich, darauf achten. Ich würde jetzt persönlich bei einer Gebrauchtimmobilie keine Energieeffizienzklasse G oder H, so Gustav Heinrich, kaufen. Da hat man einfach zu viel energetischen Aufwand. Aber nehmen wir jetzt mal so eine Immobilie, die es ja klassisch in Deutschland vielfach gibt, so ein 30er-Jahre-Würfel. Die sind stabil gebaut. Da hat man ein überschaubares Thema, auch was möglicherweise mal den Heizungstausch angeht. Das sind auch so Investitionskosten, die muss man natürlich mitdenken. Die würde ich jetzt gleich bei der Baufinanzierung von Anfang an mit meinem Finanzierungspartner planen. Aber immer vorausgesetzt, es passt ins Budget. Da muss man, glaube ich, wirklich lange an einer soliden Finanzierung zimmern und muss sich vielleicht auch, und ich glaube, viele Käufer haben das in der Vergangenheit gar nicht gemacht, so um diese Förderprogramme kümmern. Es gibt ja hunderte Förderprogramme in Deutschland, ein richtiger Dschungel. Keiner hat so richtig Lust, sich darauf einzulassen, aber ich glaube, das lohnt sich da mal zu gucken, wo kann ich welche Förderung in Anspruch nehmen. Denn ich glaube, bei den allermeisten Häuslebauern wie Käufern ist es einfach am Ende des Tages knirsch. Ja, dann muss man halt gucken, was geht da noch? Und dann muss man eben auch schauen, ob man sich auf dieses Gestrüpp der Förderprogramme einlässt. Keiner mag das, glaube ich, wirklich. Es ist furchtbar umständlich. Aber wenn das nachher den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen hilft, dann ist es, glaube ich, seine Mühe wert.
Ja, wurde jetzt auch die neue Heizungsförderung aufgelegt? Also in der Spitze ist, glaube ich, je nach Einkommensgruppe da natürlich bis zu 70% kann man da schon sparen, wenn man jetzt eine Heizung austauscht. Das sind ja doch schon Anreize auch, was das Thema angeht, oder?
Ja, Heizungsgesetz, glaube ich, war kreuzunnötig. Das hat so viel Verunsicherung im Markt geführt. Ja, und jetzt weiß man ja, dass wenn die Heizung funktioniert, dass man sie jetzt erstmal hängen lassen kann. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Dass so dieser Speed-Bonus jetzt eher zurückhaltend gebraucht wird, dass die Wärmepumpe jetzt bei den Lieferanten eher im Lager liegen bleibt, das hat man jetzt gemerkt, ja, weil halt viele doch eher so ein abwartendes Moment haben. Also sie wissen, dass sie in den nächsten 20 Jahren den Weg der Dekarbonisierung bestreiten müssen, dass da so ein Heizungstausch, dass da Sanierungsmaßnahmen anstehen. Aber ich glaube, viele warten ab. Das ist übrigens beim privaten Haushalt genauso wie beim gewerblichen. Also die allermeisten spielen jetzt erstmal auf Zeit, machen nichts. Und das, glaube ich, ist übrigens auch eine direkte Folge von dieser Sprunghaftigkeit der politischen Diskussion, die einfach wahnsinnig viel Vertrauen gekostet hat. Energiepolitisch würde ich mal sagen, ist das ein Pyrrhussieg, denn wenn alle abwarten, tut sich halt nichts.
Sie haben auch gemeint, okay, wer jetzt neu bauen will, der sollte sich vielleicht doch nochmal auch vergleichsweise die Bestandsobjekte im Moment anschauen. Vielleicht überlegen, ob man nicht das dann auch energetisch komplett saniert, dass man vielleicht unterm Strich sogar günstiger kommt als mit dem Neubau. Wir hatten den Immobilieninvestor Gerald Hörhan, der polarisiert ja auch gern bei uns. Der meint, okay, wenn man sich da eine Immobilie zulegt und dann selbst drin wohnt, also Immobilie als Eigenheim, ist man eigentlich dumm, weil man es eben nicht abschreiben kann. Wie würden Sie es da sehen? Sollte man dann weiter in Miete wohnen und vielleicht sich so ein altes Bestandsobjekt dann peu à peu energetisch sanieren und dann erst einziehen? Ist das vielleicht
Ich
der
glaube, es ist eine
bessere
Frage der
Schachzug?
Reihenfolge. Ja, also die Frage ist gut. Ja, ich glaube, er ist ja auch der große Fan von diesen hässlichen grauen Endlinen. Ja, und das ist, wenn vielleicht auch etwas überzeichnet, aber wahrscheinlich, was so den Einstieg als Kapitalanleger angeht, durchaus ein guter Gedankengang. Ja, der Kapitalanleger, der das jetzt als passives Einkommen, wie es so schön heißt, also zum Vermögensaufbau plant, da ist die Immobilie bestimmt nicht das allein selig machende Thema. Da gibt es bestimmt auch noch ganz andere Assetklassen, die ihr ja auch behandelt im Kanal, was ja sehr gut ist. Aber wenn Immobilie, dann ist es bestimmt auch eine Frage der Reihenfolge. Ich würde auch sagen, also früh anfangen, ja, dann vielleicht auch eher klein anfangen. Definitiv als Kapitalanleger nicht mit diesen Selbstnutzeraugen kaufen. So viele haben ja dann so diese Idee, na ja, und zur Not könnte ich ja da selber einziehen. Also wenn man das schon im Kopf hat, dann ehrlich gesagt kauft man zu teuer. Ja, das wäre, glaube ich, wirklich ein Fehler. Und ich denke auch, es ist eine Frage der Reihenfolge. Also zuerst kommt die Anlageimmobilie und dann die selbstgenutzte Immobilie. Ich wohne auch in der selbstgenutzten Immobilie und fühle mich da pudelwohl und glaube auch, dass das einfach toll ist, wenn man das haben kann und wenn man das für sich so verwirklicht. Da ist man vielleicht mehr zu Hause als in der Mietwohnung. Also mir persönlich gefällt das sehr gut, aber es ist eine Frage der Reihenfolge. Und ich will vielleicht auch kurz begründen, warum. Ja, denn für die Bank bin ich verbraucht, wenn ich jetzt so ein Einfamilienhaus habe und das stottere ich jetzt von meinem sonstigen Einkommen irgendwie so ab, Monat für Monat, Jahr für Jahr, die nächsten 25, 30 Jahre. Manchmal dauert es ja sogar noch länger. Wenn ich eine Kapitalanlage habe und dann kommt noch eine zweite dazu und nach der zweiten kommt vielleicht eine dritte, vierte Wohnung dazu und dann kommt ein Mehrfamilienhaus, da bekomme ich plötzlich eine ganz andere Kredibilität für die Finanzierungsseite. Ja, und dann profitiere ich eigentlich von den Immobilien, die ich habe, wenn ich später dann mal eine selbstgenutzte Immobilie, sei es eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, für mich später kaufe. Insofern eindeutige Priorität bei der Anlageimmobilie. Ist, glaube ich, generell gut, allein aus diesen Altersvorsorgegründen. Da müssen wir halt alle dran denken. Am Ende des Berufslebens braucht man halt auch ein sonstiges Einkommen. Und da kann man eigentlich nur früh anfangen.
Früh anfangen, hängt natürlich auch von der Entwicklung der Mietpreise ab. Das ist ein großes Stichwort im Moment, wird auch viel diskutiert. Mietendeckel, Lastenausgleich, was man da alles so hört von der Politik. Die mangelnde Bautätigkeit sorgt natürlich da auch dafür, dass die Mietpreise da in manchen Städten wirklich explodieren. Ja, in welchen Städten ist es besonders der Fall, dass die Mietpreise da wirklich schon fast aus dem Ruder laufen im Moment?
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir eine stark gestiegene Nachfrage haben, deutlich zu wenig Angebot, also der Neubau in seiner Krise dafür sorgt, dass die Mieten nach oben klettern, ist ja jeder, der eine zu vermietende Wohnung hat, in der eigentlich komfortablen Position, dass er genau dieses Produkt hat, das heute händeringend gesucht wird. Insofern ist so in diesem Angebots-Nachfrage-Thema die Bestandsimmobilie eigentlich der unfreiwillige Nutznießer von dieser Neubaukrise. Ja, und die Knappheit an Wohnraum, auch an bezahlbarem Wohnraum in den Zuzugsregionen, in den Großstädten, in den Metropolen, in den Unistädten, aber auch in den Ballungsräumen, selbst in den Gemeinden drumherum, also in diesen Oberzentren, die bleibt für die nächsten 10, 20 Jahre erhalten. Ja, es sei denn, wir haben hier mit ganz großem Steuergeld einen riesen Bauboom, von dem meines Erachtens nicht auszugehen ist. Also das mal vorausgeschickt und deswegen haben ja viele auch ein feines Gespür dafür, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt zum Wiedereinstieg? Und die Mehrheit sagt ja, jetzt ist wieder Käufermarkt, jetzt ist wieder ein Wiedereinstieg, weil wir einfach diesen Marktzyklus am Ende des Peaks, wo die Preise so extrem teuer waren, den haben wir jetzt hinter uns und jetzt kann ich sozusagen wieder gut einsteigen, auch wenn die Finanzierungskosten höher sind. Aber es bleibt natürlich auch ein Risiko. Und wenn man Investoren, Herr Schick, so fragt, was ist denn aus Investorenauge das größte Risiko, dann gibt es eigentlich zwei große Mammutthemen. Das eine ist das Thema Mietregulierung und das andere sind wachsende ESG-Pflichten. Und bei der Mietregulierung in der Tat, das ist ein offenes Spielfeld. Ja, also in dieser Legislaturperiode kommt meines Erachtens nichts mehr. Da muss man sich keine großen Sorgen machen. Maximal werden Teile des Koalitionsvertrages noch umgesetzt. Aber da wird also in diesem Jahr, das jetzt bevor uns steht, nur noch wenig passieren. Aber in der nächsten Legislaturperiode ist dann das Spiel wieder offen. Und jeden Morgen steht irgendein Regulierer auf, der eine neue mietrechtliche Vorschrift hat. Das ist sozusagen dieses Gezerre. Und wir haben ja auch gelernt, es ist natürlich politisch sehr verlockend, halt zu sagen, dann müssen wir die Mieten beschränken. Ich sitze hier in Berlin und habe das mit dem Mietendeckel ja auch leibhaftig erlebt. Also da wird einem dann vollmundig erzählt, also wir müssen die Mieten nur günstig machen, dann wäre das Problem gelöst. In Wahrheit weiß ja jedes Schulkind, wenn ich halt zu wenig Wohnungen habe, bringt es mir gar nichts, wenn die einzelne Wohnung günstig ist, aber derjenige, der sie sucht, sie gar nicht findet, weil es genügend Angebot auf dem Markt nicht gibt. Die Diskussion bleibt uns erhalten, ja, und das ist halt so die Differenz zwischen Angebots- und Nachfragepolitikern. Aber die Würze, die muss der Investor ertragen, weil er muss auch ertragen, dass diese mietrechtliche Diskussion weitergeht und die wird munter vonstatten gehen. Ich glaube, das muss man aushalten.
Ja, wenn man da auch andere Metropolstädte im Ausland anschaut, New York oder London, das ist mir eigentlich noch recht moderat vom Mietniveau her gesehen in Berlin unterwegs, oder?
Und die übrigens auch alle eine relativ starke Mietenregulierung haben. Ja, also diese Städte haben ja alle so ein ähnliches Thema. Es gibt zu wenig Angebot und eben eine steigende Nachfrage. Das heißt, die haben alle so eine ähnliche Situation. Hier ist zum Beispiel jetzt die Frage, was ist denn mein Businessmodell? Also manche sagen ja heute auch, ach, ich gehe in die möblierte Vermietung, das ist ganz toll, da kriege ich quasi eine Überrendite. Das zum Beispiel könnte ja ein Geschäftsmodell sein, wo der Gesetzgeber relativ zügig sagen kann, da machen wir jetzt mal einen Cut. Ja? Wenn ich jetzt mittleres bezahlbares Wohnen habe, mittlerer Bestand, mittlerer Zustand, bezahlbar für breite Bevölkerungsschichten, also mittleres Mietniveau. Dann ehrlich gesagt bin ich relativ wenig tangiert von irgendwelchen Kappungsgelüsten, die es immer gibt, ja. Oder dass man die Miete weniger stark steigen lassen will oder welche Fantasien da auch jeden Tag neu entwickelt werden. Da glaube ich, muss man sich ein Stück weit damit beschäftigen, wie sehr bin ich davon betroffen, wie sehr bin ich davon nicht betroffen. Und ich glaube, wenn man das hat, was die Mehrheit sucht, nämlich ordentliches, bezahlbares Wohnen für den mittleren Geldbeutel, dann hat man ein Produkt, das in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gesucht wird.
Ja, manche Städten wie München schaut es da wirklich schon ein bisschen gruselig aus, wenn man da eine Mietwohnung sucht, auch was die Preise angeht. Ja, das ist natürlich auch verständlich, wenn da der Unmut der Bevölkerung steigt, wenn sich der Polizist, die Krankenschwester eben dann auch nicht mehr eine normale Wohnung leisten kann. Wie kann man dagegen steuern? Da braucht es ja doch vielleicht schon einen staatlichen Eingriff oder sagen Sie, der Markt regelt das alles von sich selbst aus oder müsste da der Staat mehr sozialen Wohnungsbau dann noch forcieren, spezielle Angebote schaffen? Wie schaut da Ihr optimaler Lösungsvorschlag aus?
Also vorhin haben wir ja besprochen, also Vorschriften müssen runter, wir müssen schneller, schlichter, günstiger bauen. Aber wir müssen, glaube ich, auch, zum Beispiel jetzt so als Stadtgesellschaft, uns ehrlich gesagt schon auch zugestehen, dass wir jetzt nicht so eine Stadt ganz unverändert lassen können. Also dieses Not in my backyard. Also ja, ich weiß, im Herzen, da muss Neubau irgendwo auch in meiner Stadt stattfinden. Aber oh, gegenüber ist eine Kleingartenkolonie, die muss natürlich sakrosankt für immer da bestehen bleiben. Ja, so wird es nicht funktionieren. Oder die Münchner haben sich ja per Mehrheitsentscheid über viele Jahre dazu entschlossen, dass ihre Häuser nicht größer werden dürfen als die Kirche. Ja, also das geht natürlich nicht. Da müssen die Städte halt vielleicht irgendwann auch mal in die Höhe wachsen. Also da, glaube ich, müssen wir auch selbst uns ein Stück weit ans eigene Revier fassen. Also wenn man da jetzt so der Bürgermeister in seiner Stadt ist, der will ja auch nur wiedergewählt werden. Und wenn der natürlich gegen den absoluten Mehrheitswillen einer Stadtgesellschaft, die gar keine Veränderung will, versucht zu regieren, dann ist schwierig. Also da kann man nicht nur Blame Game an die Politik machen, sondern da müssen sich schon auch alle ans eigene Revier fassen und sagen, also wenn wir halt mehr Wohnungen brauchen, dann müssen die auch irgendwo entstehen. Und wenn das nicht auf dem platten Land sein soll, was nicht passieren wird, dann muss es halt in der Stadt stattfinden. Und die wird dann dichter und die wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen höher sein, was aber nicht schlechter sein muss.
Auch mit der seriellen Bauweise, was man jetzt immer hört, da modulare Querbauweise, modulares Bauen, oder wie man es auch nennt, könnte ja da auch schon eine gewisse Abhilfe sein, oder? Wenn man da kostengünstiger noch bauen kann dann.
Hilft bei großen Projekten, jetzt so bei diesen kleinen Lückenschließungen und so hilft das dann weniger. Aber die Potenziale sind ja mannigfachig diskutiert. Problem ist, in dem Moment, wo der einzelne Hausbesitzer auf seine Behörde, auf sein Wohnungsamt, in sein Bauamt geht und da dann die Mühlen der Bürokratie anfangen zu mahlen, ja, dann ist es halt so Mäusemelken. Und das verhindert dann ehrlich gesagt das, was vielleicht auch Politiker in der berühmten Sonntagsrede gerne wollen, nämlich dass da endlich jetzt mal so ein Ruck passiert. Und die Alltagserfahrung ist ja von allen, die dann mit so ihren Leitsordnern, mit der Bauplanung aufs Amt gehen, dass da halt versandet und nach Jahren nichts kommt. Es gibt auch ein Glück gute Beispiele, wo es anders läuft, wo es deutlich schneller läuft, auch mit so eine Genehmigungsfiktion. Da sind, glaube ich, alle Ideen auch auf dem Tisch. Und jetzt kommen wir so in die Phase der Umsetzung. Also wir müssen nichts mehr neu erfinden. Alle Vorschläge sind auf dem Tisch. Jetzt muss die Politik, glaube ich, den Mut haben, da auch wirklich den Hebel umzulegen. Denn vom Reden allein wird ja keine Wohnung gebaut.
Ja, Sie haben es angesprochen, Sie sprechen viel mit Investoren. Eben die eine Stellschraube, das sind die Mietpreise, die mit Argusaugen beobachtet werden, aber eben auch die strengeren ESG-Anforderungen, was da noch alles kommen könnte. Da überlegen sich auch viele ältere Hausbesitzer im Moment, die eigentlich eine abbezahlte Immobilie haben, ob sie nicht lieber verkaufen sollten oder jetzt nochmal wirklich die Sanierung angehen sollen. Welchen Rat haben Sie hier oder lässt sich das pauschal gar nicht so beantworten, hängt immer vom Einzelfall ab.
Also eine vollumfängliche energetische Sanierung kostet natürlich Geld. Also wenn ich jetzt mal den Hausbesitzer mit drei Mehrfamilienhäusern nehme, der wird vielleicht Schwierigkeiten haben, drei Häuser gleichermaßen energetisch zu sanieren. Das ist so ein bisschen wie die Erbschaftssteuerdiskussion, die ja auch in manchen Familien geführt wird. Und vielleicht in diesem Beispiel, wo eine Familie drei Häuser hat, ist es durchaus ein Gedankengang, sich von einem zu trennen, um dann zwei andere so umfassend energetisch zu sanieren, dass man dann sagt, die sind jetzt wirklich enkelfit. Ja, und die hat man dann quasi auch für die nächsten 30 Jahre sorgenfrei im Bestand. Ich glaube, da muss man auch so eine Vermögens- und Liquiditätsdisposition machen, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, und da geht es jetzt gar nicht darum, ob das jetzt sinnig oder unsinnig ist oder ob man das jetzt will oder nicht will, sondern da geht es rein um die Frage der Liquiditätsplanung. So ähnlich wie das ja manche Familien eben auch mit der Familienfolge, also Erbschaftsdiskussionen, auch für sich diskutieren. Also wie viele Immobilien können wir halten und was müssen wir vielleicht auch vorsorglich veräußern zu guten Konditionen. Ja, übrigens, das vielleicht noch eingeschoben bei allem Rückgang der Preise. Fast alle Verkäufer heute haben außerordentlich hohe Wertzuwächse, die sie als Veräußerungsgewinn realisieren, steuerfrei ja zumeist, einfach weil die Häuser sich in den letzten Jahren so fundamental im Wert verändert haben, sodass eigentlich jeder, der heute veräußert, auch einen entsprechend großen Gewinn realisieren kann. Ja, bisher war der ja nur auf dem Papier da, dann realisiert man ihn auch. Man kriegt jetzt ja auch eine Alternativanlage mit ähnlichen Renditen, wenn man das mag. Und das mag ja vielleicht in vorangeschrittenem Lebensalter auch ganz nett sein, wenn man da anders angelegt ist. Wahrscheinlich muss der Mitte-40-Jährige halt eher in Richtung Immobilien denken und der Mitte-70-Jährige muss eher über das Desinvestment nachdenken. Ja, so ist vielleicht auch die Antwort auf Ihre Frage, Herr Schick, was macht man denn mit so einer Immobilie? Da würde ich sagen, diese energetische Sanierung, die amortisiert sich halt in 20 Jahren. Und wenn ich das erleben kann und wenn das für mich Sinn macht oder wenn das auch für meine Nachfolger Sinn macht, dann tun. Ansonsten sehr genau überlegen, ob man sich das wirklich antun will. Im letzten Jahr gab es aber auch so ein paar Angstverkäufer, die vor dem Heizungsgesetz wirklich Panik hatten, weil die nicht wussten, was die Politik jetzt mit ihnen anstellt. Die haben ja dann zum Teil auch wirklich aus Sorge vor dem, was die Politik macht und ob da dann Robert Habeck in jeden Heizungskeller reinguckt, auch aus Sorge und Angst verkauft. Aber das ist jetzt vorbei, da ist jetzt Ruhe eingekehrt, weil ja auch jeder weiß, die Dekarbonisierung ist jetzt bis 2045 unser Thema, aber nicht ganz kurzfristig.
Also, manchmal muss man auch ein bisschen cool bleiben einfach, wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Herr Schick, vielen Dank für die interessanten Einschätzungen, auch Ihren Blick auf den Immobilienmarkt. Hat nicht jeder so einen Einblick, deswegen hat mich sehr gefreut, dass Sie da sich für uns zur Verfügung gestellt haben und würde mich freuen, wenn wir da vielleicht zum Jahreswechsel noch mal ein bisschen nachlegen könnten, wie sich da die aktuelle Situation dann verändert hat, zum Guten oder ja, hoffentlich nicht zum Schlechten.
Motto,
Bis
es
dahin
bleibt
auf
schick,
jeden Fall.
schick, ja?
Genau, würde mich freuen, auf jeden Fall.
Patrick, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja.
Alles klar, danke. Machen Sie es gut. Alles Gute für Sie. Ja, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Dann gebt uns gerne einen Like, abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Habt ihr selbst eine Immobilie als Eigenheim oder als Kapitalanlage? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen, eure Meinungen zum Thema direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt. Hier auch noch ein Hinweis zum Thema ESG. Solaraktien mussten im laufenden Jahr deutlich federn lassen. Gibt es Chancen auf ein Comeback? Welche Aktien im Bereich ESG sind derzeit einen Blick wert? Schaut einfach mal rein. Interview mit Max Demel von Öko-Invest. Vielleicht ist was für euch dabei. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch hier wieder nächste Woche dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.